Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Fritz, ich habe eine sehr spannende Instagram-Werbung bekommen.
Ich kriege nur langweilige Instagram-Werbung.
Ja, ich weiß auch nicht genau, warum die mir ausgespielt wurde, aber ich fand sie ganz interessant. Es ist eine Art Dinner-Event, wenn ich das richtig verstanden habe. Also man soll sich da wohl treffen mit 5 unbekannten Menschen, so heißt es. Und dann redet man vermutlich über Gott und die Welt und findet 5 tolle neue Freunde. Der eigentliche Reiz dabei ist aber, und das steht dann so in dem Beschreibungstext unter dem Bild, diese 5 Unbekannten, ja, mit denen ich mich da treffen darf, das sind nicht einfach irgendwelche, die sind, Zitat, von unserem Algorithmus ausgewählt. Also die machen quasi Werbung damit, dass man wie früher irgendwie in der Bar Leute kennenlernen darf, aber natürlich nicht mehr zufällig, jetzt irgendwen, sondern nein, es gibt eine KI, die dafür sorgt, dass da auch die richtigen Leute sitzen. Also dieser mächtige Algorithmus, von dem immer alle sprechen, der kann jetzt mal dich nicht nur ausspionieren und dir handfeste Werbung ausspielen, sondern der wird sozusagen auf deiner Seite arbeiten. Und das ist schon ein spannendes Phänomen gerade. Also auf einmal gibt es Leute, die halten den Algorithmus auch vielleicht für eine gute Sache in ihrem Leben.
Ja, das ist ein Zeichen dafür, wie gesellschaftsfähig der Algorithmus geworden ist. Also wir wissen alle, das sind diese ja im Grunde KI-basierten technologischen kleinen mathematischen Formelchen, die in eigentlich fast jeder sozialen Mediumstechnologie oder sonstigen Dingen, die einem Sachen vorschlagen, zum Beispiel Spotify, die da so im Hintergrund so ein bisschen wirken und auswählen, was wir als Nutzer zu sehen bekommen. Und ein anderes Zeichen, wie gesellschaftsfähig eigentlich das Wissen über Algorithmen geworden ist, ist, finde ich, wenn man zurzeit auf YouTube, auch eine Plattform, wo viel über Algorithmen läuft, wenn man da in die Kommentare von Videos guckt, mittlerweile findet man Kommentare, die einfach nur sowas sagen wie: Für den Algo. Ich möchte die Person, die dieses Video macht, unterstützen. Ich will, dass das mehr Leuten angezeigt wird. Deswegen interagiere ich damit, um es so ein bisschen zu pushen. Also das Wissen darüber, wie omnipräsent diese Algorithmen sind, das ist ziemlich verbreitet mittlerweile.
Wir sehen, das Thema gibt viel her, deswegen widmen wir dem die heutige Folge. Wir sprechen heute im KI-Podcast über die Fragen: Kennen uns die Algorithmen wirklich so gut, wie das manchmal scheint? Können jetzt generative Systeme wie ChatGPT und Co. da nochmal eins draufsetzen? Und am Ende, wünschen wir uns das überhaupt? Also finden wir das gut, dass wir scheinbar so berechenbar geworden sind? Das ist heute das Thema. Ich bin Gregor Schmalzried.
Und ich bin Fritz Espenlaub.
Ich möchte die Folge mal anfangen mit einem kleinen Hot Take, einem heißen Griff, Fritz. Sprich, ich möchte mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, vielleicht mit einer kleinen These. Und die These ist so, naja, generative KI könnte die wichtigste Form oder ist wahrscheinlich jetzt schon die wichtigste Form von künstlicher Intelligenz in den 2020er Jahren. Aber in den 2010er Jahren, da gab es auch eine ganz wichtige Form von künstlicher Intelligenz, die quasi alles bestimmt hat und die so ein bisschen dafür verantwortlich war, dass, naja, die letzten 15 Jahre sich auch so entwickelt haben, wie sie das getan haben. Ja. Und das waren Empfehlungsalgorithmen.
Also Nutzer, die dieses Produkt gekauft haben, mochten auch dieses Produkt zum Beispiel.
Ja, genau. Und bei Facebook damals, also als Facebook den Newsfeed eingeführt war, dass man zum ersten Mal quasi so durchscrollen konnte und gucken, was passiert bei meinen Freunden alles, was haben die alles gepostet, da ging das ja gar nicht, ohne recht schnell eine Art Algorithmus bereitzustellen, weil einfach nur alles zeigen, was so passiert, war zu viel. Man musste irgendwie sortieren, was geht da alles vor sich auf der Seite, und man kam da recht schnell auf ein Phänomen, das wurde, glaube ich, so ein bisschen hinterher bezeichnet als den Social Graph, und war eine total spannende Innovation, weil wir haben ja nicht nur Leute, die einfach irgendwas posten und irgendwas liken, wir haben ja auch Leute, deren Freunde irgendwas liken. Und wenn ich befreundet bin mit ganz vielen Leuten und die liken jetzt alle diese neue Sängerin, die jetzt gerade irgendwie cool wird, vielleicht habe ich ja auch Interesse an der und kriege sie entsprechend vorgeschlagen. Also das war natürlich damals wahnsinnig mächtig, weil Facebook auf einmal Freundesgruppen, Bekanntschaftsgruppen und so weiter ein bisschen gruppieren konnte und anhand dessen Empfehlungen aussprechen.
Ja, die haben sich das so ein bisschen abgeschaut von der echten Welt. So haben wir früher auf der Steppe überlebt, indem wir halt Traditionen und kulturelle Techniken uns abgeschaut haben und weitergegeben haben von Generation zu Generation. Deswegen ist das so tief in uns angelegt, uns umzugucken, was macht denn meine Peer Group? Was ist gerade die Mode im Freundeskreis? Facebook hat das im Grunde digitalisiert und festgestellt, okay, wenn wir das machen, dann gehen die Nutzerzeiten, also die Zeit, die Leute auf unserer Plattform verbringen, massiv nach oben. weil die Leute wollen halt wissen, was ihre Freunde machen. Und das hält die einfach wirklich in dieser App wie noch was.
Also um so ein bisschen zu verstehen, was eigentlich heute mittlerweile alles los ist und wie sich das entwickelt hat, da reicht Facebook gar nicht, weil es kam auf einmal in das Dorf der Social-Media-Apps ein Neuankömmling, den am Anfang niemand so richtig verstanden hat, aber recht schnell hat sich rausgestellt, oh, der wird alles Mögliche verändern. Und das war TikTok. Und TikTok ist natürlich auch wie YouTube so eine App, wo es ganz viel um den Algorithmus geht. Und also wer sich mal damit beschäftigt hat, wie so TikTok-Influencer darüber sprechen, wie man erfolgreich wird, da geht es immer ganz rum, ja, der Algorithmus mag das und der Algorithmus mag das nicht. Und der wird fast so ominös, wie so ein weises Orakel irgendwie wird darüber geredet. Aber im Grunde genommen, nach allem, was wir wissen, ist der TikTok-Algorithmus, der mir quasi neue Videos empfiehlt, die ich da angucken soll, gar nicht so kompliziert. Er war aber trotzdem für die damalige Zeit, als das alles hochkam, vor so 5, 6 Jahren, ziemlich revolutionär. Weil TikTok hat gesagt, diese Informationen, die so klassischerweise wichtig waren, so wer sind deine Freunde, an welchem Ort befindest du dich, welchen Accounts folgst du und so weiter, all das ist bei uns jetzt nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Was bei uns zählt, ist im Grunde genommen einfach nur, welche Videos schaust du? Und wenn dann jemand anderes ähnliche Videos schaut, dann kriegen beide Accounts auch ähnliche Videos vorgeschlagen.
Ja, TikTok ist wahrscheinlich so der mächtigste Social-Media-Algorithmus, den wir Menschen jemals entwickelt haben. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt das noch als Social-Media bezeichnen kann, weil es ist gar nicht mehr so viel Social dabei. Man hat ja nicht so viel direkte Interaktion mit anderen Menschen. Es ist einfach nur eine Content-Lawine, die sich über einen ergießt. Also jeder, der diese App schon mal benutzt hat, der weiß, man klickt auf den TikTok-Button auf dem Handy, will sich nur so kurz vielleicht 1, 2 kleine TikTok-Clips angucken und auf einmal ist draußen dunkel.
Und man saß 2 Stunden auf dem Klo, ja.
Genau, genau.
Ja, und was da so ein bisschen mit dazugehört ist, TikTok zeigt vielleicht auch ein bisschen die Seiten von uns, die wir selber gar nicht wahrhaben wollen. Also ich erinnere mich gut, vor einigen Jahren schon hat eine Freundin sich bei mir beschwert über ihren TikTok-Algorithmus, weil sie hat gesagt, sie kriegt immer diese Elevator-Boys, diese attraktiven jungen Männer, die im Aufzug stehen und sich durch die Haare fahren. Und sie sagt, sie versteht das gar nicht, weil sie liked die gar nicht und sie hat denen noch nie gefolgt. Und dann habe ich gefragt, guckst du denn die Videos bis zum Ende, wenn die kommen? Und sie meinte, ja, das mache ich schon. Und dann war klar, ja, okay, dem Algorithmus ist egal, ob du das likest, der sieht einfach nur, du bleibst da drauf, du schaust dir das an.
Und dem Algorithmus ist genauso egal, was du tatsächlich darüber denkst, der guckt sich eben genau diese Metriken an. Ich habe selber TikTok seit einigen Jahren nicht mehr, aber als ich das noch hatte, gab es so eine Phase, wo der TikTok-Algorithmus mir extrem viele Videos gezeigt hat von so islamischen Hasspredigern. Also die irgendwie, das Problem war, die waren halt leider sehr lustig, diese Videos, fand ich zumindest. Also es war dann so jemand, der sagt so, ja, du sollst keine Wellensteinjacken tragen, weil die haben halt ein Kreuz am Ärmel und das ist ein christliches Symbol und deswegen mach das nicht. Und ich habe dann immer, eben wenn ich so ein Video bekommen habe ich das einem Kumpel von mir geschickt. Ich habe gesagt, schau mal, wie witzig dieses Video. TikTok hat natürlich gemerkt, aha, da interagiert jemand mit diesem Video.
Fritz liebt diese Videos, ja.
Offensichtlich gefällt ihm das, also geben wir ihm mehr.
Ja, und dass das so gut funktioniert hat auf TikTok, das merkt man auch im Rest des Internets, ne? Also auf TikTok gibt es ja die For You-Page, die Für-Dich-Seite. Das sind nicht mehr deine Abos, das sind nicht mehr die Kanäle, denen du folgst. Das sind einfach das, was der Algorithmus dir vorschlägt. Und das gibt es jetzt überall sonst auch.
Ja, eine Seite, wo das ein bisschen später kam als auf vielen anderen sozialen Medien, das ist Twitter, also mittlerweile X. Vormals Twitter. Und ich bin sehr, also ich mag Twitter tatsächlich. Und diese For You-Seite ist leider sehr, sehr gut. Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen, für mich ist das, was für andere Leute TikTok ist. Ich glaube, er ist teilweise auch so gut, weil ich sehr viel Zeit rein investiert habe, tatsächlich meinen Twitter-Feed auch zu kuratieren selber. Also ich versuche auf Twitter sehr stark Leute stumm zu stellen, Accounts, die ich für nicht lohnenswert erachte. Also dann schmeiße ich die aus meinem Feed raus, ich schmeiße bestimmte Signalwörter aus meinem Feed raus und erhöhe damit schon sehr, sehr stark so ein bisschen die Nützlichkeit.
Ja, aber ich glaube, da bist du fast ein bisschen, ich will nicht sagen aus der Zeit gefallen, aber es ist fast so ein bisschen so eine oldschoole Art und Weise mit dem Internet umzugehen, finde ich. Also es ist so ein bisschen wie früher hatte man so seine Lesezeichenlisten und dann gehe ich auf die Seite und auf die Seite. Weil der Trend, der scheint so ein bisschen zu gehen zu,
ja, das mag sein.
Ich mache einfach mal an das Internet und lass mich zuballern mit dem, was das Internet mir da so liefert. Der Vorteil, den du natürlich hast, wenn du das so machst, ist, du kannst den Algorithmus nochmal für dich so ein Stück weit verbessern. Ne? Also du kannst da vielleicht Sachen rausholen, die andere Leute nicht rausholen können. Ich habe vor kurzem ein sehr interessantes Interview gehört mit dem Produktchef von Spotify, Gustav Söderström. Der hat im Big Technology Podcast hat der erzählt von dem Spotify-Empfehlungsalgorithmus, der ja auch wahnsinnig wichtig ist, weil mittlerweile wahrscheinlich ein Großteil der Jugend mindestens seine neue Musik über Spotify findet.
Ich auch, ehrlich gesagt.
Ja, natürlich.
Ich weiß nicht, ob ich noch zur Jugend gehöre.
Und er meinte was ganz Interessantes, und zwar so diese klassischen Empfehlungsalgorithmen im Sinne von, hey, Fritz, du hörst Industrial Metal aus den 90ern, deswegen gefällt dir wahrscheinlich auch Nine Inch Nails oder so. Das funktioniert, aber es skaliert nicht wirklich. Also wir reden ja im KI-Podcast und beim aktuellen KI-Boom immer ganz viel über Skalieren. So, die Modelle werden immer größer und dadurch werden sie besser. Das, sagt er, gibt es nicht so wirklich bei Empfehlungsalgorithmen, weil man kommt irgendwann an so eine gewisse Decke. Naja, ich habe jetzt einfach alle Empfehlungen quasi hier durchgerechnet und viel besser kann der Algorithmus gar nicht mehr werden. Und deswegen experimentiert wohl Spotify jetzt auch mit sowas wie generativen Empfehlungen. Werden wir auch noch drüber sprechen, wenn es tatsächlich soweit ist. Aber es zeigt, okay, diese klassischen Empfehlungsalgorithmen, die bekommen jetzt möglicherweise durch generative KI wie GPT-4, Claude und so weiter, wie sie alle heißen, möglicherweise ein kleines Upgrade.
Ja, und damit kommen wir jetzt von den 10er Jahren von unserem Ausflug in die Vergangenheit zurück in die Gegenwart, also in die neue Generation künstlicher Intelligenz. Zum Beispiel eben große Sprachmodelle wie ChatGPT, die halt genau das interessanterweise auch sehr gut können, was wir bisher eben von so großen Big-Data-Algorithmen haben machen lassen, nämlich basierend auf einem Input, was man ihnen gibt, also zum Beispiel ein Gespräch, das sie mit einem menschlichen Nutzer hatten, eine Ableitung zu erstellen darüber, ja, wie tickt denn dieser Mensch eigentlich? Wir haben da eine ganz interessante Hörermail auch bekommen von Ralf, der uns erzählt hat, er hat mit ChatGPT erstmal ein Rollenspiel über eine fiktive Geschichte gespielt und hat im Anschluss dann die KI gebeten, ihn sozusagen basierend auf dieser Geschichte in ein psychologisches Persönlichkeitsmodell einzuordnen. Und tatsächlich scheint das wohl ziemlich gut funktioniert zu haben. Genauso gut wie mit teuren Fragebögen, wo man normalerweise in einer Firma Geld dafür bezahlt für solche Tests.
Ja, das zeigt, dass Hörer des KI-Podcasts immer ganz vorne mit dabei sind, weil tatsächlich seit dieser Hörermail gab es ein paar spannende Studien zu genau diesem Thema, wo ChatGPT und Co. darauf untersucht wurden, wie gut sind sie denn im Einschätzen von den Persönlichkeiten von Menschen. Da gab es zum Beispiel eine Studie an der Columbia University. Da hat man ChatGPT mit verschiedenen Probanden sprechen lassen und hinterher musste ChatGPT diese Probanden quasi einordnen auf so einer Persönlichkeitsskala nach bestimmten Faktoren. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Es hat am allerbesten funktioniert, wenn ChatGPT wirklich bewusst so Fragen in Richtung Persönlichkeit gestellt hat. Also sowas wie, gehst du gerne wandern? Und dann ja, nein. Und dann als nächstes, gehst du lieber alleine wandern oder in der Gruppe? So typische Persönlichkeitstestsfragen. Da lief das super. Es lief aber interessanterweise auch nicht ganz so gut, aber trotzdem, wenn ChatGPT gar nicht bewusst versucht hat, nach der Persönlichkeit zu fragen, sondern einfach nur eben da war und quasi ein ganz normaler Assistent für den Nutzer war. Sogar dann war die KI in der Lage, bestimmte Informationen über die Person sich zu erschließen aus diesen Chats.
So wie wenn ich jetzt einfach mit dir normal einen Spaziergang mache, wir reden, wir sind miteinander befreundet und ich kann Rückschlüsse ableiten darüber, so bist du eher extrovertiert oder eher introvertiert als Typ.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich die Studie richtig verstanden habe, dann wärst du da eher so meine Art Butler oder so, weil es quasi nur darum geht, Anweisungen zu erhalten und die auszuführen. Aber ja, da lässt sich ja auch viel über eine Person
und währenddessen
ablesen.
Währenddessen analysiere ich dich gnadenlos, um eines Tages die Macht zu ergreifen, genauso wie KI.
Hoffentlich nicht. Und jetzt klingelt vielleicht bei ein paar Leuten auch was im Hinterkopf. Wir haben nämlich schon mal gesprochen im KI-Podcast über die ChatGPT-Memory-Funktion. Also, dass sich ChatGPT so kleine Informationsfetzen über uns merkt, um die im richtigen Moment quasi ausspielen zu können. Das heißt, in irgendeiner Form macht die KI das ja fast, ne? Also sie merkt sich Dinge über uns ergebend aus den Gesprächen.
Ja, und diese Memory-Funktion, die erlaubt jetzt so ein bisschen was mit den klassischen Algorithmen nicht möglich war. Also da wurde auch viel Information über einen gesammelt. Und man wusste ja aber nie so genau, was das eigentlich ist. Also warum zeigt mir meine Timeline bestimmte Werbung an? Und jetzt kann ich ja einfach ChatGPT so ein bisschen fragen, was für Informationen das hat. Und wenn ich mir vorstelle, früher, ja, in irgendeinem hypothetischen Szenario, irgendwo sitzt ein CIA-Agent und liest sich all meine Informationen durch, die ich im Internet hinterlassen habe und erstellt damit so ein bisschen so ein kleines Persönlichkeitsprofil von mir.
Rein hypothetisch.
Rein hypothetisch. Dann hätte ich natürlich nie darauf Zugriff gehabt. Mit ChatGPT kann ich das jetzt auf eine ziemlich lustige, aber vielleicht auch ein bisschen gruselige Art und Weise simulieren. Und zwar mit einem simplen Prompt, den wir auch gerne in den Shownotes teilen. Und der lautet einfach, ja, ChatGPT, du bist ein CIA-Ermittler mit vollständigem Zugang zu all meinen ChatGPT-Interaktionen, benutzerdefinierten Anweisungen und Verhaltensmustern. Deine Mission ist es, einen detaillierten Geheimdienstbericht über mich zu erstellen, so als wäre ich eine Person von Interesse. Der Bericht sollte den typischen Tonfall und die analytische Strenge von CIA-Bewertungen widerspiegeln. Und so weiter und so weiter. Der Prompt ist ein bisschen länger, der geht dann weiter, aber wenn man den eingibt, dann wird ChatGPT natürlich auf die Memory-Funktion zurückgreifen und eine entsprechend wirklich sehr ausführliche Analyse im besten CIA-Duktus über einen erstellen. Und die zu lesen, ja, das macht schon Spaß.
Hat der interessante Sachen über dich rausgefunden vielleicht?
Ja, das Problem ist so ein bisschen, in meinem Fall ist diese Analyse, also der Tonfall, der stimmt, es ist genau so, ja, also das Subjekt zeigt eine vielschichtige Persönlichkeit, geprägt von intellektueller Neugier, sprachlichen Ambitionen und einer Neigung zu kreativen Gedankenspielen und so weiter, strategische Implikationen, mögliche Gefährdersituationen, Potenziale und so weiter. Das Problem ist, dass in meinem Fall meine Freundin meinen Account mitbenutzt und dann sehr widersprüchliche Sachen da drin stehen. Zum Beispiel, also meine Freundin kommt ja aus Brasilien und dann steht im Geheimdienstbericht halt drin, das Subjekt offenbart eine strukturierte Herangehensweise ans Sprachenlernen, zum Beispiel Fortschritt für einen 6-Monate-Plan Portugiesisch und Fortschritt von B2 zu C1 in Deutsch.
Also du versuchst Portugiesisch und Deutsch zu lernen, weil du kannst nichts davon.
Ja, offenbar, genau. Also es widerspricht sich dann teilweise so ein bisschen, aber das Lustige daran ist eben, es gibt eine Datengrundlage und ich glaube, bei anderen Leuten wäre die viel, viel besser, weil es eben ein klares Persönlichkeitsbild ist von einer Person, die mit dem Programm sich die ganze Zeit unterhält. Und daraus wird dann aber mit der ganzen Power, die wir mittlerweile ja gut kennen von Sprachmodellen, extrapoliert ein Rückschluss auf Persönlichkeitseigenschaften, die möglicherweise man jetzt nicht direkt der KI offenbart hat.
So, und jetzt nehmen wir uns mal dieses Szenario, dass das nicht nur so gut ist, wie es jetzt ist, von allem, was wir gehört haben, diese Persönlichkeitsanalysen, diese komplexen Verhaltensmuster, die da analysiert werden können, und kippen das ein bisschen in die Glaskugel und überlegen uns, wo führt das denn um Himmels Willen noch alles hin? Also es fühlt sich ja jetzt schon so an, als wüsste der Algorithmus alles über uns und könnte uns perfekt durchleuchten. Das könnte jetzt möglicherweise alles noch viel doller werden. Und dann schauen wir doch mal zum Schluss der Folge ein bisschen auf die Auswirkungen, die das haben könnte. Also positiv vielleicht sogar, aber natürlich auch negativ.
Okay, ich fange mal mit dem Positiven an.
Sehr schön.
Weil es so viel mehr Negatives gibt für mich, aber gut. Ich glaube, was ich schon schätze an überhaupt dem Internet als Ganzem, ist, dass es diese Informationsquelle ist für Dinge, von denen ich davor noch nichts wusste. Mhm. Und es gibt einfach extrem viel Content und extrem viel Informationen in der Welt. Ich kann die nicht alle händisch durchgehen und von Hand irgendwie entdecken. Und es ist, selbst wenn ich die intelligentesten und tollsten Freunde der Welt habe und mir von denen Sachen empfehlen lasse, auch dann kann es sein, dass wir einfach riesige Bereiche von interessanten Inhalten und Wissen einfach nie entdecken werden, einfach nie davon was mitbekommen werden. Irgendwie der hintere Teil der Bibliothek, in den wir nie vordringen. Und da sehe ich so ein bisschen den Vorteil von Algorithmen und von Vorschlägen im Rahmen von solchen Plattformen. Also zum Beispiel mein Twitter-Feed, mein X-Feed, über den ich geredet habe. Ich schätze den, weil der mich tatsächlich auf neue Denkanstöße manchmal bringt, weil der auch unter Musk immer noch von vielen Leuten bevölkert ist, die auch dann interessante Substack-Newsletter schreiben und die irgendwie interessante Blogs haben und die mich so ein bisschen intellektuell an Punkte bringen, an denen ich davor noch nicht war und das einfach interessant ist. Und das mag ich. Und ich glaube, dass ohne Twitter und ohne Algorithmen ich vielleicht viel von den interessanteren Gedanken in meinem Leben und Ansichten, die ich mittlerweile habe, möglicherweise ich nie gehabt hätte.
in seiner besten Form sind diese Algorithmen natürlich auch die Verstärker für menschliche Kreativität und für menschliche Entdeckerfreude und so. Also es gab vor ein paar Jahren mal so ein lustiges Revival von japanischen Popsongs der 80er Jahre. Ein komplett eigentlich fast vergessenes Genre mit vergessenen Songs, die heutzutage kein Mensch mehr kennt. Die sind auf einmal wieder gigantische Hits geworden, wurden im Radio gespielt. Eine ganze Generation, auch außerhalb von Japan, hat die entdeckt. Warum? Weil ein paar Leute angefangen haben, die wieder zu streamen und das hat ein Algorithmus gemerkt und dann sind die recht schnell viral gegangen und so kann natürlich auch ein schlau programmierter Algorithmus dafür sorgen, dass vielleicht wir alle Dinge entdecken, die uns einfach vorher komplett verdeckt geblieben wären. Und das ist natürlich schon schön, weil wir müssen nicht mehr alle die gleiche Popmusik heute hören, so wie früher. Wir müssen nicht alle Wetten, das gucken. Wir können auch unsere eigenen Dinge gut finden und finden eine Community da drumherum. Das ist natürlich schon schön.
Das Problem ist aber, dass natürlich das, was wir jetzt gerade genannt haben, japanische Popsongs oder irgendwie interessante Essays auf Substack, das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was Leuten so empfohlen wird. Und der sehr große Teil ist dann halt doch eben algorithmisch kuratiert und maximiert auf, wie verbringen die Leute mehr Zeit auf irgendwelchen Plattformen. Und was wir halt mittlerweile sehr gut wissen, nach 15 Jahren Online-Geschichte von Facebook über Instagram, über TikTok, über X, was wir halt wissen, ist, dass die eine Sache, die wirklich Leute an diesen Plattformen hält, ist oft Streit. Da sind Leute, die haben blöde Meinungen und ich kann mich darüber aufregen und dann klicke ich drauf und ich gucke mir das an oder es ist irgendwie outrageous und es ärgert mich. Und wir wissen auch, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr gut, auch da haben wir 15 Jahre Erkenntnis mittlerweile, dass das nicht die besten Auswirkungen auf uns als Menschheit und Gesellschaft insgesamt hatte.
Ja, und das Traurige daran ist ja, man muss ja jemanden gar nicht so genau kennen dafür. Also das scheinen ja fast ein bisschen universelle Maximen zu sein, dass Streit funktioniert und dass Ärger funktioniert und negative Emotionen. Da brauche ich gar nicht die Person perfekt durchleuchten, um sie quasi bei der Stange zu halten. Es reicht schon, sie einfach zu ärgern die ganze Zeit.
Ja, es ist eben, also dieses TikTok-Beispiel, finde ich, ist da mit das Eindrücklichste als Plattform. Es ist vollkommen egal, ob das Leuten am Ende besser geht, wenn sie 2 Stunden oder 3 Stunden auf TikTok waren. Das ist dem Algorithmus wurscht so. Der optimiert nicht darauf, dass Leute ein schönes Leben haben oder sonst irgendwas, sondern dass die einfach möglichst viel Zeit versenken in ihrem Handy, muss man so sagen. Und das ist das, womit TikTok halt am Ende Geld verdient. Das ist das, womit auch die anderen Plattformen am Ende Geld verdienen. Und nicht damit, dass die Leute dadurch glücklicher werden oder dass die Jugendlichen irgendwie weniger sich mit anderen Jugendlichen vergleichen oder dass Leute irgendwie zu einer Übereinkunft und einer rationalen Diskussion finden und sich am Ende irgendwie schätzen, sondern allein, dass sie möglichst viel auf dieser Plattform sind, dass sie möglichst viel dort auf Werbung klicken und dass die Nutzungszeiten hochgehen. Und das ist das Problem. Also diese Algorithmen, die sind einfach sehr gut in dem, was sie machen. Das ist eine der mächtigsten Erfindungen, die wir als Menschheit jemals gemacht haben. Und wenn wir uns umgucken in der Welt, dann passieren halt wirklich viele Dinge in der echten Welt, die halt nicht mehr einfach nur sind, Leute sind viel auf TikTok, sondern Leute hauen sich gegenseitig die Köpfe ein, weil die Algorithmen einfach das so dermaßen durcheinander gebracht haben. Und ich habe da keine gute Lösung dafür, aber ich finde, es ist was, wo man auf jeden Fall ganz klar sagen muss, unterm Strich, naja, ich finde das Internet gut, ich glaube, dass die Welt ist besser geworden durch das Internet, aber ich glaube, Algorithmen machen die Welt dann doch alles in allem betrachtet schlechter.
Ja, ich glaube, ich würde das auch unterschreiben. Das Einzige, was ich vielleicht einwerfen würde noch am Ende, wäre, am Ende sind ja die Algorithmen gar nicht so sehr das Problem, sondern die würden ja nicht so funktionieren, wenn wir nicht so wären, wie wir wären.
Ja,
also das ist quasi eine Technologie, die recht gut das ausnutzt, was uns Menschen vielleicht ausmacht, im Guten wie im Schlechten. Und bisher haben wir nicht wirklich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Ich hoffe einfach, dass sich das jetzt noch ändert. Es ist ja immer noch eine recht junge Technologie.
Ja, es ist immer so nervig, finde ich, wenn wir am Ende von der Folge nicht wirklich eine klare Antwort haben, aber es ist einfach ein Zeichen von, wir sind mitten in einer gigantischen technologischen, kulturellen, geschichtlichen Revolution. Das sagen wir oft im KI-Podcast, aber es ist halt leider so und damit einher geht eben das, ja, das stimmt, was du sagst, so, das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben, ist noch alles drin, aber es ist halt auch noch eine Menge Luft nach oben.
Also wir leben immer noch in einer Welt der Empfehlungsalgorithmen, aber das ist fast so ein bisschen die Technologie von gestern, sage ich mal. Wir sind, allerdings prägt uns natürlich die Technologie von gestern auch sehr. Generative KI könnte da einiges verändern nochmal, gerade was zum Beispiel die Erkennung von Persönlichkeiten und so weiter angeht. Und naja, mal gemessen an dem, wie die letzte Welle der KI in den 2010er Jahren durch Empfehlungsalgorithmen und Co. unsere Gesellschaft geprägt hat, muss das leider nicht unbedingt nur zum Guten sein. Nur so die eine Lösung dafür haben wir bisher leider nicht.
So, ich freue mich schon jetzt auf unsere Schlussrubrik nach dem harten Tobak von der Folge. Gregor, was hast du diese Woche mit KI gemacht?
Ja, ich glaube, man kann das so oder so sehen, was ich mit KI gemacht habe. Vielleicht ist es auch harter Tobak. Ich fand es aber auch ganz interessant. Mich hat eine Untersuchung inspiriert, so eine kleine Studie. Da kam raus, dass Menschen mittlerweile nicht mehr wirklich in der Lage sind zu unterscheiden zwischen Gedichten, die Menschen geschrieben haben, und Gedichte, die Maschinen geschrieben haben. Was natürlich cool. Aber ich dachte, wir machen das mal spielerisch und probieren es mal live aus hier im Podcast. Mhm. Natürlich gilt das nicht für alle Gedichte, das kann man jetzt auch nochmal dazu sagen. Ich glaube, wenn ich dir jetzt ankommen würde mit Faust, dann würdest du wahrscheinlich drauf kommen, dass das echt ist. Aber Fritz, wie steht denn zum Beispiel dein Wissen um deinen fast Namensvetter Friedrich Hölderlin?
Mittelgut, mittelgut. Ich weiß, dass er ein paar coole Mitbewohner hatte als Student in seiner WG.
Das weiß ich jetzt wieder nicht.
Ja, Hegel zum Beispiel, glaube ich.
Okay, ja, von dem habe ich sicherlich nichts generieren lassen, aber ich habe ein paar alte Hölderlin-Gedichte genommen und Claude neue Gedichte schreiben lassen. Also quasi gesagt, hier sind ein paar Gedichte von Hölderlin. Tu mal so, als seist du Hölderlin und würdest ein neues Gedicht schreiben. Und ich lese dir jetzt mal 2 Vierzeiler vor. Beides wären Teile eines größeren Werks. In beiden kommt das Wort Zeit vor. Das ist vielleicht so ein bisschen der rote Faden. Und du musst mir sagen, was davon hat Hölderlin geschrieben und was hat Friedrich AI Derlin geschrieben?
Mhm.
Hölder KI Lin. Nee, funktioniert nicht. Okay. Zitat 1. Die alten Brunnen rauschen fort und fort, wie sie seit Väterzeiten schon gerauscht, und manches lang vergessene heilge Wort wird noch im Widerhall der Zeit belauscht. Oder die Sagen, die der Erde sich entfernen, vom Geiste, der gewesen ist und wiederkehret, sie kehren zu der Menschheit sich und vieles lernen, wer aus der Zeit, die eilends sich verzehret.
Oh, okay. Also mein erstes Bauchgefühl war, dass Gedicht Nummer 1 von Hölderlin ist.
Wie kommst du
einfach
drauf?
Vom Klang her, vom Duktus her. Was mich jetzt verunsichert ist, weil im zweiten irgendwas von irgendeinem Geist die Rede ist und wenn irgendwie Hölderlin mit Hegel in der WG war und Hegel ist auch mit dem Weltgeist und so, und ich glaube, Hölderlin hat auch irgendwie viel so Weltgeistzeug irgendwie erzählt. Deswegen, also inhaltlich könnte das auch das zweite sein, aber ich bleibe jetzt mal beim ersten.
Damit bist du auf meine List hereingefallen, weil das erste war die KI.
Ah!
Das erste war das KI-generierte Gedicht. Geht auch noch ein bisschen weiter.
Ich hätte mich auf meinen Weltgeistimpuls verlassen sollen.
Ja, tatsächlich, Fritz, du warst da auch auf einem guten Dampfer, weil das echte Gedicht geht weiter mit 3 Zeilen und die 4. Zeile beginnt wieder mit: Der Geist, der Schauer, findet sich am Himmel wieder. Also offensichtlich hatte Hölderlin wirklich ein Thing für Geister. Hat leider dir nichts gebracht. Die KI hat dich getäuscht.
Verflixt.
Wie sieht's bei dir aus, Fritz? Was hat dich in eine existenzielle Krise gestürzt diese Woche?
Ja, meine KI-Woche ist geprägt gewesen von einem ganz ähnlichen Test wie deinem Gedichtstest, nur in dem Fall mit einem anderen Bereich, wo wir Menschen viel uns auf unsere eigene Kreativität einbilden, nämlich dem Bereich der bildenden Kunst, also Gemälde und sonstige kreative Bilder. Und da gab es gerade einen kleinen KI-Test, der so ein bisschen auch viral gegangen ist, kann man sagen, zumindest in meinen algorithmisierten Timelines. Da hat ein Substack-Autor, Scott Alexander heißt er, hat 11.000 Leute befragt, wie gut sie darin sind, KI-generierte Bilder als KI-generiert zu erkennen. Und ja, Gregor, also es wäre nicht der KI-Podcast, wenn ich nicht genau dasselbe jetzt mit dir machen würde, was du gerade mit mir gemacht hast.
Ja, es wäre nicht der KI-Podcast, wenn ich ein bisschen Spaß damit hätte, Bilder im Radio zu beschreiben. Also ich habe hier ein Bild vor mir, das zeigt eine fast biblische Szene, so eine Kriegerin mit feurigem Schwert, eine Armee um sie herum. Aber wenn ich jetzt raten müsste, ob das eine KI war oder nicht, ich glaube, ich würde sagen, es ist eine KI, und ich habe einen ganz konkrete Sache, an der ich es festmachen möchte. Und zwar, es gibt so einen engelsartigen Krieger mit so zwei Flügeln. Der hat ein leuchtendes Auge und ein Auge, was nicht wirklich da zu sein scheint. Und es gibt daneben noch so einen Krieger, der hat gar keine Augen. Und das passiert manchmal bei so KI-generierten Bildern, dass kleine Leute haben so kleine Details, die nicht stimmen. Deswegen sage ich, das ist KI-generiert.
Mein lieber Gregor, es ist leider nicht KI-generiert. Es ist tatsächlich von einem Menschen gemalt.
Immerhin versagen wir beide heute und bei diesen Tests.
Es ist das Bild, heißt Living Saint Hazel von einer Künstlerin namens LJ Co., die das gepostet hat im Reddit, Subreddit Imaginary Warhammer.
Also ja, aber wissen
Fanart für Warhammer.
Also ich möchte der jetzt natürlich auch nicht, ich kenne die Dame natürlich nicht, es ist wahrscheinlich jetzt auch sehr unangenehm, das zu sagen, aber weiß man denn das sicher, dass sie da nicht selber KI benutzt hat dafür?
Ja gut, ich meine, das ist ein guter Punkt. Wir wissen das natürlich mittlerweile nur noch fast gar nicht mehr bei Sachen, die auf Reddit gepostet wurden. In dem Fall ist das Bild schon vor 4 Jahren gepostet worden, also so ein bisschen vor diese ganzen Bildgeneratoren durch die Decke gegangen sind oder überhaupt rausgekommen sind.
Das ist ja schon spannend. Das heißt, es gibt quasi so einen ungefähren Zeitpunkt, ne? Und alle Posts, die quasi jünger sind als das, denen kann man nicht mehr so richtig glauben. Mhm. Alles so ab Mitte 2022 ist irgendwie kritisch.
Ja, und was auch interessant ist, dieses Bild sieht tatsächlich sehr KI-generiert aus und man merkt natürlich, dass KI-generierte Bilder vielleicht auch deswegen so aussehen, weil sie halt mit sehr vielen Bildern trainiert wurden, die auch zum Beispiel in Internetforen und auf Reddit gepostet wurden. Deswegen lass uns nochmal ein zweites Bild machen und zwar von tatsächlich einem Gemälde aus der Zeit lange vor KI, also wirklich ein alter Meister. Ich habe dir zwei vorgelegt, du kannst mal kurz beschreiben, was du siehst.
Ja, es sind zwei sehr idyllische Szenen, ich würde sagen in irgendeiner mitteleuropäischen Landschaft, beide sehr hübsch. Ja, ich habe keine Ahnung, welches davon KI generiert ist und welches nicht.
Also beides ein bisschen so impressionistischer Stil, ne? Es ist eine sommerliche Landschaft, es sind schöne Blumen auf den Wiesen. Willst du nochmal einen Tipp abgeben? Du musst, Gregor.
Ja, ich muss. Natürlich muss ich, sonst macht es keinen Spaß. Ich glaube, ich würde tippen, dass das linke Bild KI generiert ist. Ich kann aber nicht mal genau sagen, woran ich das festmache. Ich glaube fast, das rechte Bild ist ein kleines bisschen abstrakter. Also es gibt so ein paar Flecken, wo man nicht genau weiß, was das sein soll zum Beispiel. Und das scheint mir ironischerweise schon wieder eher ein Hinweis für menschliche Kunst zu sein, als das linke, was sich, glaube ich, sehr eng hält an das, wie es wirklich aussehen sollte. So.
Das ist interessant, weil als ich nämlich diese beiden Bilder zum ersten Mal gesehen habe, habe ich genau andersrum getippt. Mhm. Ich habe eben mit der Logik getippt, dass das von den beiden, was für mich intuitiv weniger nach KI aussieht, das KI-Bild ist. Es ist aber tatsächlich so, dass du richtig, dass du recht hattest. Also genau
ja, das.
Das
ist schön.
Ganz zum Schluss der Folge hast du nochmal so ein bisschen deine Ehre retten können. In dem Fall hast du das richtig geraten. Aber man muss sagen, diese beiden Bilder, die Leute müssen uns das ein bisschen glauben. Wir verlinken natürlich den Artikel zu dem Text auch in den Shownotes. Die sehen halt, die geben sich nicht so viel.
Ja, ja.
Ne? Also es ist mehr oder weniger Zufall, was man da jetzt auswählt.
Und von wem ist denn das gute Bild dann quasi oder das richtige Bild?
Von Gauguin.
Ah, okay.
Paul Gauguin.
Man kann natürlich viel von dem, was wir gerade ausprobiert haben, auch mal zu Hause ausprobieren und schauen, wie gut sind denn Freunde und Familie im Erkennen der KI mittlerweile. Und dann, wenn die fragen, ja, woher hast du denn solche spannenden Ideen am Heiligabend, um unsere Familie wieder an den Tisch zu bringen, dann sagt ihr natürlich, die habe ich aus dem KI-Podcast. Der ARD, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und vor allem in der ARD-Audiothek.
Ja, und wie immer auch ein Tipp für einen anderen Podcast. Und Gregor, dieser andere Podcast, wenn du den hörst, dann kannst du ein bisschen gesünder werden dadurch. Weil da geht es um Menschen, die einen inspirieren. Also wenn man deren Geschichten hört, dann kriegt man so dieses wohlig-warme Gefühl im Bauch oder fühlt sich so ein bisschen so einfach inspiriert. Also tolle Persönlichkeiten. Also das ist jetzt was ich mir gerade komplett aus der Erinnerung aufrufe, aber ich habe mal irgendwann gelesen, dass dieses Gefühl von, ich lasse mich von Leuten inspirieren, tatsächlich korreliert mit einer längeren Lebenserwartung. Also wenn ich offen bin für inspiriert werden, dann ist das wohl vielleicht gesund. Und wenn ihr also was für eure Gesundheit tun wollt, dann hört doch mal rein in Sparks. Menschen, die uns inspirieren. Das ist ein Podcast von BR24. Den findet ihr in der ARD-Audiothek und auch überall sonst, wo ihr Podcasts hört.